DW Wissen. Mit Andreas Ziemons. Und bei uns geht es heute unter anderem um diese Themen. Mit Klauen und Schnäbeln. In Berlin gibt es immer mehr Krähen, die immer aggressiver werden. Feindliche Übernahme unter Wasser. In deutschen Gewässern tauchen immer mehr chinesische Krabben auf und bereiten Fischern und Naturschützern Probleme. Außerdem nur das Beste. Das Bier auf dem Münchner Oktoberfest muss nach dem bayerischen Reinheitsgebot gebraut worden sein. Wir schauen uns an, was das bedeutet. Und Angriff aus dem Netz. Wie kann man sich gegen Cyberkriminalität wirksam schützen? Und damit ganz herzlich willkommen bei der Wissenschaft. Wer schon mal auf dem Markusplatz in Venedig, auf dem Trafalgar Square in London oder aber auch auf dem Berliner Gendarmenmarkt unterwegs war, der weiß, dass Tauben dort eine große Plage sein können. Nun, zumindest für Berlin gibt es daher gute Nachrichten, die Anzahl der Tauben schrumpft. Allerdings, und das ist dann wieder die schlechte Nachricht, die verhältnismäßig harmlosen Tauben werden verdrängt von aggressiven Krähen, die, und das ist die noch schlechtere Nachricht, nicht nur andere Vögel, sondern auch Menschen tätlich angreifen und noch dazu gerne in großen Gruppen auftreten. Tja, wer sich jetzt an Hitchcocks Die Vögel erinnert fühlt, der liegt vielleicht gar nicht so falsch. Oder doch? Lydia Heller hat sich für uns ins Krisengebiet gewagt und ist in Berlin auf Krähenjagd gegangen.
Samstagabend, Berlin, Alexanderplatz. Hoch über dem Gewimmel aus Passanten, Touristen und Partyvolk kreist ein Krähenschwarm im grauen Herbsthimmel, verschwindet langsam Richtung Westen.
Ja, also zum Beispiel am Alexanderplatz, aber auch ums Regierungsviertel, da sieht man abends große Schwärme einfliegen und das sind tausende Krähen abends.
Ich habe, glaube ich, irgendwo gelesen, dass im Prenzlauer Berg ein Mann von Krähen angefallen wurde und dass die ja Schilder aufgestellt haben zur Warnung.
Ich habe einen Kollegen, der erzählte mir neulich, dass seine Frau durch den Tiergarten fuhr und von irgendeiner Krähe angegriffen wurde. Vielleicht nistete die da auch gerade.
Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist die Geschichte dann auch schon ein halbes Jahr alt. Denn Berichte über Krähenattacken, sagt Ornithologe Jens Scharon vom Naturschutzbund, gibt es in der Regel im Frühsommer. Wenn die Jungen der Nebelkrähen flügge werden und bei ihren ersten Flugversuchen hin und wieder aus den Nestern fallen. Und wenn Städter mit großem Herzen und wenig Ahnung von Natur meinen, die Jungtiere retten zu müssen, die Kräheneltern ihren Nachwuchs davor aber lieber schützen wollen.
Das Phänomen mit den, ja, in Anführungsstrichen Kampfkrähen, das gibt's jetzt seit ungefähr 10 Jahren, das sind jährlich so, ja, 5 bis 10 Fälle, die bekannt werden. Und dann sind es auch oftmals einige Brutpaare, die eben dieses Revierverhalten so stark zeigen, dass es eben auch mal zu Körperkontakt zwischen Krähe und Mensch kommt. Das ist ja nicht die Regel.
Seit rund 20 Jahren zieht es Nebelkrähen verstärkt aus dem Umland nach Berlin. Derzeit nisten etwa 5.000 bis 6.000 Paare in der Stadt. Aggressiv, so Jens Scharon, verhalten sich dabei vor allem die Tiere, die sich stark an den Menschen gewöhnt haben. So etwa ein Nebelkrähenpaar, das viele Jahre an einem Spazierweg am Tegeler See nistete.
Da gab es dann eben jedes Jahr diese Meldung, das war eben auch ein Paar, was die Scheu vor den Menschen völlig verloren. Gerade an der Greenwich-Promenade werden viele Tiere gefüttert, nicht, aber woher soll die Krähe nur verstehen, der eine macht's und füttert mich und hat noch seine Freude daran, wenn ich ihm vielleicht sogar auf die Hand springe und dann Futterbrocken abnehme und andere sehen das als Bedrohung an.
Die Hauptstadtkrähen seien keine Plage, sagt Guntra Meyer, Biologe und Experte für invasive Tierarten. Vielmehr spiegelten sie das veränderte Verhältnis zwischen Stadt und immer urbaner werdendem Umland. Zum einen sei Berlin geradezu ein Schlaraffenland für Kulturfolger wie Krähen, mit seinen Fastfood-Buden, offenen Abfallkörben und der Picknick-im-Park-Kultur, bei der Essensreste oft einfach an Ort und Stelle liegen gelassen werden. Zum anderen gäbe es immer weniger Rieselfelder und Brachflächen in der Umgebung und für Vögel daher immer weniger Alternativen zur Nahrungssuche in der Stadt. So auch für die Saatkrähen, die jedes Jahr im Herbst zu Tausenden aus Osteuropa nach Berlin kommen.
Eine Krähe, die eigentlich vor allen Dingen Insekten frisst und durchaus sehr nützlich in der Vergangenheit für die Landwirtschaft war, weil sie ganzen Engerlinge, Käfer, Larven etc. gefressen hat. Und diese Tiere, die müssen jetzt auch letztendlich aufgrund der veränderten Landwirtschaft eher Futter in der Stadt finden.
Im Herbst und Winter bevölkern Saat- und Nebelkrähen gemeinsam die Hauptstadt. Und ja, bei allem Verständnis, so zusammen können sie dann doch ganz schön nerven.
Wer ein schönes neues Auto hat mit glänzendem Lack und dann kommt eine Krähe mit irgendwas und klemmt jetzt den Dachgepäckträger ein und hackt dann eine Nuss auf oder die tote Maus, dann findet der Autobesitzer das natürlich überhaupt nicht schön. Und ich habe zum Beispiel gesehen mit Nüssen und so. Und wenn dann so eine Krähe mit dem Schnabel aufhackt, dann rutscht sie natürlich auch ab und dann hackt sie auch in den Lack.
Vor 2 Jahren pickten Krähen Dichtungen aus dem Dach des Berliner Hauptbahnhofs, bis es durchregnete, erzählt Jens Scharon. Zuvor hatten sich die Tiere bereits am Dach des Olympiastadions zu schaffen gemacht. Oder Steine aus der Dachbekiesung des Radisson Hotels in Mitte auf das Glasdach der Passage einige Etagen tiefer fallen lassen. Erinnert sich Ingenieur Uwe Abraham.
Und dann platzen halt Scheiben, die pro Stück, glaube ich, 5.000 € gekostet haben. Ich glaube, es hat ihnen auch Spaß gemacht. Es sah manchmal so aus, dass Krähen es gemocht haben, wenn die Scheiben platzen. So wie kleine Jungen irgendwie Scheiße bauen wollen. So wollten die einfach missbauen.
Die Lösung? Krähen jagen oder ihre Nester zerstören, das verbietet in Deutschland das Tierschutzgesetz. Aber Vergrämung ist gestattet, sagt Guntram Meyer.
Es werden Netze gespannt, es werden Dorn, diese Spikes aufgebaut und so, damit die Tiere nicht mehr sitzen und so. Und so verekelt man die von seinem Haus zum Haus des Nachbarns. Auch eine Lampe zum Beispiel, eine kaputte Straßenlaterne wieder zu aktivieren, die dann plötzlich Licht macht in der Ecke, die vorher schön dunkel war zum Schlafen und so. Das kann auch schon dazu führen, dass dem nicht mehr gemocht wird und so. Und, aber dazu muss man sich halt auch ein bisschen beschäftigen mit den Tieren und sich da reindenken.
Auf dem Dach des Radisson Hotels tauschte Uwe Abraham seinerzeit die krähenschnabelgerechten Originalkiesel gegen größere Steine aus.
Sie kriegen sich nicht mehr einen Schnabel und die haben es ein paar Mal probiert, es ging nicht. Das Problem war gelöst, nicht? Das Spielzeug war weg. Das hat wunderbar funktioniert.
Aber nicht nur die heimischen Tiere bereiten manchmal Sorgen. Vielmehr gibt es auch fremde Arten, die plötzlich in unseren Wäldern und Flüssen auftauchen, obwohl sie eigentlich in Südamerika oder in Asien zu Hause sind. Eine dieser eingewanderten Arten ist die chinesische Wollhandkrabbe, die sich in den vergangenen Jahren in Deutschlands Gewässern breit gemacht hat. Das alleine wäre noch nicht so schlimm, allerdings sorgt die Krabbe für Probleme und ist daher bei Fischern und Naturschützern einigermaßen unbeliebt. Denn sie zerschneidet Fischfangkörbe, die sogenannten Reusen, sie knabbert die Fische an, gräbt sich in Deiche und macht diese instabil. Soweit so schlecht. Doch während alle klagen, hat ein Binnenfischer im Havelland im Nordosten der Republik aus der Not eine Tugend gemacht und ein profitables Geschäft. Eine Reportage von Jan Schilling.
Die ersten Sonnenstrahlen spiegeln sich auf der Elbe. Fischermeister Wolfgang Schröder hat die linke Hand am Außenbordmotor, steuert seinen Kahn zu einer roten Boje. Es ist 7 Uhr früh. Zweimal die Woche fährt er um diese Zeit auf die Elbe. Während Fischer Schröder das Boot stoppt, angelt sich sein Gehilfe Lauenhardt eine Boje. Bojen markieren die Stellen, wo die Aalreusen versenkt sind. Mit vereinten Kräften ziehen die beiden Männer die Fangkörbe in den kleinen Kahn.
Wir versuchen hier Wollankrabben zu fangen mit unseren Aalreusen. Die werden hintereinander gebunden, immer so eine Doppelreusen. Und da hat man eben hauptsächlich Krabben und Aale drin.
Sagt Fischer Schröder und nimmt sich eine der Reusen vor, öffnet sie am Ende und schüttet den Inhalt in einen großen schwarzen Bottich. Im Bottich krabbeln rund 30 Handflächen große Krabben übereinander, grün glänzend, lange Scheren mit pelzigem Flaum. Ihm verdankt die Wollhandkrabbe ihren Namen. Ursprünglich stammt sie aus Asien, um 1900 wanderte sie nach Europa ein. Wissenschaftler vermuten, dass sie im Ballastwasser von Handelsschiffen von China nach Europa reiste. In Deutschland gibt es gut 2000 solcher Neobiota, wie Biologen die eingewanderten Arten nennen. Einige von ihnen gelten als invasiv, das heißt, sie richten Schaden an und bedrohen die Biodiversität.
Ja, die Krabben, das ist schon ein Problem. Also erstmal hören sie hier, passen die eigentlich nicht in unsere Fauna hier und Roa, das ist eigentlich ein Störenfried sozusagen. Die nimmt also eine Nische ein, die eben durch den Krebs genutzt wird und durch Fische teilweise. Und die Krabbe ist also Nahrungskonkurrentin und natürlich auch ein Laichräuber oder unseren Reusen machen sie Schaden und fressen auch die Fische an in den Häusern, wenn die schon ein bisschen schwach sind. Ist schon nicht so schön.
Pragmatismus, das ist die Stärke von Fischer Schröder. So hat er aus der Not eine Tugend gemacht. Er fischt die Wollhandkrabbe und verkauft sie an asiatische Händler.
Die Kleinen essen die Vietnamesen gerne und die Großen gehen für die Chinesen.
Für das Kilo Krabben zahlen Händler 5 bis 8 Euro. An guten Tagen fischt Schröder bis zu 300 Kilo Krabben. In den 90ern hat er sogar 500 bis 600 Kilo gefangen. Doch die guten Zeiten sind erst einmal vorbei, sagt der Fischer und leert wieder eine Reuße aus. Schwankungen sind ganz normal, erklärt Jürgen Geist. Er ist Professor für aquatische Systembiologie an der TU München. In Freising hat Jürgen Geist eine Versuchsanlage. Dort pumpen Aggregate unaufhörlich Wasser in gut 10 Aquarien. In den Aquarien tummeln sich allerlei invasive Arten, vom Signalkrebs über die Zebramuschel.
Man muss auch dazu sagen, dass es natürlich, ja, wenn neue Arten in ein System einwandern oder andere Arten aus einem System aussterben, das ist ein Prozess, den es erdgeschichtlich natürlich schon immer gegeben hat. Nur die Rate, mit der das derzeit passiert, ist natürlich außergewöhnlich hoch.
Eine Folge des Welthandels. Der Warenaustausch hat sich vervielfacht, die Transportwege verkürzen sich, bessere Überlebenschancen für blinde Artenpassagiere. Kanäle verbinden früher getrennte Meere, in Ballasttanks oder an Schiffsrümpfen werden so Arten von einem Lebensraum in den nächsten verschifft. Nicht jeder Neubürger richtet dann aber auch Schaden an, erklärt Systembiologe Geist. Invasive Arten seien oft Generalisten, also nicht auf einen Lebensraum spezialisiert.
Und sehr häufig ist es so, wenn sich die Bedingungen in den Gewässern ändern, ja, dazu zählt auch der Klimawandel oder dazu zählt auch die Veränderung von Uferstrukturen. Wenn es dazu kommt, dass die spezialisierten heimischen Arten Probleme bekommen, dann eröffnet es meistens ein entsprechendes Fenster für eine solche Invasion.
In der Havel haben die Schröders einiges versucht, um den Krabben Herr zu werden. Seife oder Tierfutter stellten Schröders Vorfahren aus den Krabben her. Am Ende blieb manchmal nur Totschlagen. Jetzt wollen Händler die Krabben sogar nach Taiwan und China verkaufen. Dort sind sie eine Delikatesse und werden pro Stück verkauft. In China gehen die Krabbenbestände zurück. Dämme und verschmutzte Flüsse machen den Wollhandkrabben zu schaffen. Erste Angebote hat Schröder schon, doch der Fischer bleibt gelassen. Abwartend, sagt er, von China nach Strudene, das sind immerhin über 8000 Kilometer.
Wenn man wissen möchte, welches Bier denn wohl das Beste ist, dann gibt es dazu wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen. Dem einen schmeckt das Pilz besser, dem nächsten das Kölsch, wieder andere trinken nur Altbier und so weiter. Auf dem Münchner Oktoberfest, das noch bis zu diesem Wochenende gefeiert wird, gibt es ein ganz besonderes, speziell für das Fest gebrautes Bier, das sogenannte Wiesenmärzen. Ein untergäriges Bier, von dem viele, vor allem natürlich viele Bayern, behaupten, es sei das Beste von allen Bieren. Schließlich sei das Märzen, anders als andere Biere, nach dem bayerischen Reinheitsgebot von 1516 gebraut. Tja, und was es damit auf sich hat, das hat Johanna Schmeller sich in der ältesten bayerischen Brauerei in Weihenstephan angeschaut.
Ich bin Busfahrer, da muss ich immer mit Schalke fahren, muss ich immer Fältchens haben. Anders kann ich nicht im Bus.
Köpi. Köpi ist Königpilsener. Das kommt aus Duisburg.
Bitburg aus der Eifel.
Mein Lieblingsbier. Eigentlich gar keins.
Die Touristen aus Nordrhein-Westfalen haben eigene Vorstellungen vom perfekten Bier. Aber nicht mehr lange, glaubt Max Eichstädt, der in Weihenstephan Brauereiwesen studiert.
So, wenn ich dann mit Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit für die nächsten 2 Stunden kriegen könnte, wäre das super.
2 Stunden wird seine Führung dauern. 120 Minuten Zeit, um die Gäste zu bekehren. Die Brauerei Weihenstephan liegt auf einem Hügel vor den Toren Münchens. Sie ist die älteste der Welt. Mönche haben das erste Bier gebraut für die Fastenzeit, denn Trinken galt immerhin nicht als Essen. Und bis heute ist das bayerische Bier der Champagner unter den Bieren, glauben die Bayern.
Das Reinheitsgebot ist, sag ich mal, ausschlaggebend dafür gewesen, dass das Bier halt in entsprechender Qualität eingebraut wurde. Und auch die Erfahrungen, die wir hier unten haben in Bayern über Jahrhunderte, beginnen mit den Klöstern, mit den Klosterbrauereien.
Sagt Frank Pfeiffer, der Braumeister. Sein Weizenbock Vitus wurde im vergangenen und auch in diesem Jahr zum weltbesten Weizenbier gekürt.
Und auch die Weißbiergeschichte, die wir haben, die ist einzigartig. Also wir haben einige Spezialprodukte hier unten, die nur hier richtig gut gemacht werden und die man auch sehr gut weltweit verkaufen kann.
Während anderswo traditionell mit Kräutern oder Gewürzen experimentiert wird, halten sich die Bayern strikt an ihre Selbstverpflichtung von 1516. Nur Wasser, Hopfen, Malz und Hefe kommen in den Bottich. Max Eichstädt ist mit der Gruppe inzwischen im sogenannten Sudhaus angekommen.
Es hält sich im Wesentlichen hartnäckig das Gerücht in der Bevölkerung, dass die früher gepanscht hätten mit Bilsenkraut, Stechapfel, Meertäubel, Tollkirsche. Der wesentliche Hauptgrund war aber letztlich der, ganz einfach, dass man den Jahren davor sehr schlechte Ernten hatte und Weizen als Brotgetreide eigentlich rar war. Da hat man gesagt, ihr könnt da Gerste nehmen, das ist halt ja, Futtergetreide, relativ geringer Proteingehalt, zum Brotbacken eignet sich's fast gar nicht. Das können da nehmen. Und das hat man auch nicht für die Bevölkerung gemacht, das hat man natürlich nur fürs Heer gemacht. Heerführung hat gesagt, die Jungs müssen was zu beißen haben, sonst wird das nichts. Deswegen müsst ihr es halt so machen.
Und heute ist das Weißbier aus der bayerischen Provinz längst ein Exportschlager.
In Ländern, wo die Leute sehr offen sind und Feierlaune haben, da geht viel Weißbier. Das ist also erstaunlich. Also Mittelmeerraum, auch Spanien, Italien, Israel vor allem, da geht sehr viel Weißbier.
Feierfreudig also, aufgeschlossen. Nicht nur das Bier verkauft sich, sondern eine Lebenskultur ist da zur Exportmarke geworden, erklärt die Münchner Ethnologin Simone Egger.
Bier ist sicherlich mehr als nur ein Getränk, weil es auch für eine bestimmte Art der Lebensform steht. Mit Bayern wird natürlich Gemütlichkeit und Ähnliches verbunden, aber das Bier hat natürlich hier auch einen kommunikativen Aspekt, weil es gibt die großen Wirtshäuser, es gibt die Biergärten, wo ich auch gemeinsam hingehen kann. Auch das spiegelt das Bier wider. Und nicht zuletzt ist das Oktoberfest ja auch das größte Bierfest der Welt. Es kommen im Grunde alle zusammen, um Bier zu trinken.
So, was wir hier sehen, sind sogenannte zylindrokonische Gärgefäße. Haben ein Innenvolumen von 850 Hektolitern Bier. Der Durchschnittsdeutsche hat letztes Jahr 106 Liter Bier getrunken. Ne? Der müsste so knapp 800 Jahre dran schlürfen. Wir sind eine mittelständische Brauerei. Wir haben letztes Jahr 320.000 Hektoliter gemacht, wovon aber fast die Hälfte in Export geht. Also wir exportieren zurzeit, ich glaube, in 48 Länder weltweit. Größter Exportmarkt letztes Jahr ist Italien.
Ah, klar.
Zweitgrößter Markt ist Nordamerika. Nummer drei ist Israel. Wir sind die einzige Brauerei meines Wissens, die koscher zertifiziert ist. Und Platz 4 ist Österreich.
Vielleicht funktioniert das Bier auch so gut, weil es natürlich ja, in gewisser Weise alle anspricht, alle Schichten und Milieus. Und der Konsum gewissermaßen alle eint.
Und tatsächlich. Bei der Bierprobe hat Max es dann geschafft. Der letzte Zweifler ist überzeugt.
Das Prickeln in diesem Weißbier, das ist so erfrischend. Und man kann also dann mit diesem schönen hohen Glas ganz gemütlich sitzen und genießen.
Und mehr Wissenswertes jetzt in unserem Nachrichtenblock.
Experten ziehen eine französische Studie in Frage, welche die Schädlichkeit von Genmais demonstriert hat. Demnach starben mit Genmais gefütterte Ratten früher und erkrankten deutlich häufiger an Krebs als Tiere, die herkömmliche Nahrung erhielten. Über das Studienergebnis berichteten die Medien unter der Schlussfolgerung Genmais tötet. Das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung hat diese Meldung jetzt als Unstatistik des Monats September gekürt. Aus Sicht der Statistik sei das Unfug, schreiben die Experten. Die Forscher hätten nur 10 der Tiere untersucht, die nicht mit Genmais gefüttert worden waren. Daher seien die Unterschiede nicht aussagekräftig und könnten auf reinem Zufall beruhen. Immerhin hatten die Ratten, die die höchste Genmaisration erhalten hatten, paradoxerweise auch die höchste Lebenserwartung. Der verfütterte Genmais der Firma Monsanto ist in der EU als Rohstoff in der Lebensmittelindustrie zugelassen. Die Studie löste eine erneute Diskussion um Genpflanzen aus. Lange Zeit galt die mysteriöse arabische Gazelle, eine Antilopenart in Saudi-Arabien, als ausgestorben. Jetzt haben Forscher der Ludwig-Maximilians-Universität München entdeckt, diese Tierart hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Als Beweis für ihre Existenz galten die Überreste eines männlichen Exemplars aus dem Jahr 1825, die im Berliner Museum für Naturkunde ausgestellt sind. Die Überreste bestehen aus Haut- und Schädelknochen mit Hörnern. Die Wissenschaftler analysierten das Erbgut darin und stellten fest, Haut und Schädel stammen von verschiedenen Tieren, und zwar von 2 verschiedenen Linien der Berggazelle, die im östlichen Mittelmeergebiet bzw. auf der arabischen Halbinsel leben und keinesfalls ausgestorben sind. Durch die Vermischung der Stücke suchte die Wissenschaft bisher nach einer Gazelle, die es nie gegeben hat, schreiben die Forscher. Gefährliche Grippeviren haben es in Zukunft womöglich schwerer, Unheil zu stiften. Forscher der Uni Köln und des Imperial College London können anhand des Viruserbgut vorhersagen, wie erfolgreich ein Grippevirus ist, sprich wie gut es sich vermutlich in den kommenden Monaten ausbreiten wird. Damit verschaffen sie den Impfstoffherstellern zusätzlich Zeit, den passenden Grippeimpfstoff rechtzeitig zur Grippesaison auf den Markt zu bringen. Die Forscher hatten sich das Erbgut von Grippeviren genau angesehen und gingen dabei bis ins Jahr 1968 zurück. Sie identifizierten die Variationen im Erbgut, die es einem Virus ermöglichte, schnell von Mensch zu Mensch weitergegeben zu werden. Grippeviren verändern sich schnell und treten daher in vielen unterschiedlichen Variationen auf. Jedes Jahr bestimmt die Weltgesundheitsorganisation WHO die drei häufigsten Stämme. Auf ihnen basiert der Grippeimpfstoff der kommenden Saison. Die neuen Studienergebnisse könnten dieses Prozedere nun vereinfachen und treffsicherer machen.
Cyberattacken auf Kommunikationssysteme, Spionage, Hacker in den Rechnern von Industrie und Militär. Cyberkriminalität ist ein Milliardengeschäft und für die Betroffenen ein Riesenproblem. Aber was man dagegen tun kann, dass andere sich in den eigenen Computer hineinschleichen oder ihn unbemerkt für ihre Zwecke nutzen, wie man sich tatsächlich effizient schützen kann, das hat Fabian Schmidt versucht herauszufinden.
Es ist die wohl effizienteste Form der Cyberkriminalität. Hacker nehmen fremde Rechner in Besitz und steuern sie fern. Sogenannte Botnetze entstehen. Wie riesig diese Botnetze werden können, konnte der Informatikprofessor Richard Kammerer aus Santa Barbara in Kalifornien jüngst mit eigenen Augen sehen.
Vor 2 Jahren haben wir ein Botnetz von den bösen Jungs gestohlen und wir hatten 180.000 gekaperte Maschinen, die alle 20 Minuten eine Rückmeldung an uns geschickt haben. Das hat uns einen großen Einblick in die Untergrundwirtschaft gegeben.
All diese Computer kann der Eigentümer des Botnetzes fernsteuern und sie zum Beispiel dazu anregen, einen Angriff auf das Netz eines Betriebes oder einer Behörde auszuführen. 10 Tage hatte Kämmerer Zeit, das Botnetz zu erforschen, bis es den bösen Jungs gelang, es wieder zurückzustehlen. Genug Zeit, um besser zu verstehen, was für Rechner infiziert waren, zum Beispiel auch die großer Unternehmen. Auch konnte Kämmerer erkennen, welche Sicherheitslücken sich die Kriminellen zunutze machten und wie sie ihre Aktivitäten verschleiern, zum Beispiel indem sie sogenannte Fast Flux Networks, also schnelle Flussnetze, aufbauen.
Diese Systeme ändern den Domainnamen mehrmals in der Stunde oder Viertelstunde, sodass es schwierig wird herauszufinden, welche Domain man überhaupt abschalten möchte.
Infizieren kann man sich heute sehr leicht. So gibt es sogenannte Drive-by-Downloads. Viren, Trojaner und Würmer, die man sich bereits beim Surfen einfangen kann. 2 Dinge machen es den Kriminellen heutzutage besonders einfach. Kinderleichte Programmiersoftware und nachlässige Systemadministratoren. So fällt es selbst unversierten Hackern leicht, in die Netze von Parteien und Behörden einzudringen. Häufig gelingt es Kriminellen nur deshalb, in fremde Systeme hereinzukommen, weil notwendige Software-Updates jahrelang nicht aufgespielt werden. Dennoch solle man die Programmierer von Schadsoftware nicht unterschätzen, die hochversiert jede Sicherheitslücke ausnutzen, meint Thoralf Dirro, Sicherheitsstratege des Virenschutzherstellers McAfee. Dirro schätzt, dass täglich 100.000 neue Trojaner im Internet unterwegs sind, denn es mangele auch nicht an Providern, die den Serverraum für kriminelle Aktivitäten zur Verfügung stellen.
Wenn zu viele Beschwerden kommen, dann kriegt man eine neue IP-Adresse. Das lässt sich problemlos dann irgendwie kaufen in den USA, in Deutschland, in den Niederlanden, in Chile, wo auch immer man gerade will.
Weil die Kriminellen jede bekannt werdende Sicherheitslücke sofort mit einer neuen Schadsoftware ausnutzen, stünde praktisch das Internet derzeit weit offen, warnt auch Thomas Czersik von der Deutschen Telekom. Den Kampf gegen Cyberkriminalität müssten deshalb alle Beteiligten gemeinsam führen. Auch die Hersteller von Endgeräten seien gefordert.
Stellen Sie sich den Fahrzeughersteller vor, der sagt nachher Bremse, lassen wir mal raus, Airbag lassen wir auch raus, Sicherheitsgurte. Das machen wir alles als Sonderzubehör und dann kann der Kunde sich hinterher selber einbauen. In der Situation sind wir heute vielfach in der IT-Welt.
Deshalb schlägt der Telekom-Experte Czersik vor, Kunden Computer anzubieten, die bereits einen handfesten Viren-Crash-Test absolviert haben, bevor sie überhaupt auf den Markt kommen. Das Problem dabei, bei Cybersicherheit geht es heutzutage längst nicht mehr nur um Computer. Auch Smartphones, IP-Telefonanlagen, Fernseher, Netzwerkdrucker, Alarmanlagen und vieles andere, was mittlerweile am Internet hängt, kann von Schadsoftware befallen werden.
Aber bevor Sie jetzt aus Angst vor Viren den Netzstecker ziehen, kurz von mir noch ein wichtiger Hinweis. In der kommenden Woche werden wieder die Nobelpreise vergeben. Die Königliche Schwedische Akademie der Wissenschaften prämiert herausragende Entdeckungen und Forschungsergebnisse aus den Bereichen Physik, Chemie und Medizin. Wer die Preisträger sind und wofür sie prämiert worden sind, das erfahren Sie dann völlig viren- und wurmfrei auf unserer Internetseite unter www.dw.de/wissenschaft. Außerdem finden Sie dort weitere interessante Themen aus Wissenschaft und Umwelt. Und natürlich gibt es auch diese Sendung zum Nachhören als Podcast. Und damit genug von mir, Andreas Simons. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie's gut.